Feuer frei. Ja, ich predige ab 3 Leuten und bei 2 mache ich Bibelarbeit. So habe ich mir, ich habe wirklich mal in Münster habe ich vor 3 Leuten gepredigt. Wir waren eigentlich 120 Mitglieder und es saßen 3 Leute da. Das ist dann manchmal ein bisschen herb, ne, für so einen Typen. Na gut. Ja, ich habe wirklich geguckt, ich war am 6. August das letzte Mal da. Deswegen, es kam mir so echt lang vor. Ich denke, irgendwie Frielendorf, ich muss nochmal im Navi gucken. Ne? Genau, nee, ich fahre immer ohne. Ich bete nochmal und dann bin ich selbst sehr gespannt, was das heute wird. Herr, wir danken dir, dass du zu deinem Volk reden möchtest, dass du da bist. Und wir wollen dich wirklich tief ehren, Herr, weil du der Gott der Geschichte bist. Und weil du dabei bist, etwas auf der Erde zu tun, Herr, was du dir von langer Hand geplant hast und vorbereitet hast, Herr. Und auch an deinem Volk, vor allen Völkern dieser Welt, Herr, handelst du. Und wir danken dir, dass du in Kontrolle bist und dass du heute Morgen in Kontrolle bist. Und dass du das Ende schon beschlossen hast und dass es vor Grundlegung der Welt auch schon bereitet ist, Herr. Du bist der Sieger über Finsternis, über alles, was kommt, Herr. Du regierst. Danke, Jesus. Amen. Ich habe richtig Probleme gehabt, hier was vorzubereiten. Das heißt Probleme, keine Probleme. Aber es kam irgendwie nichts. Ne? Und sonst bin ich ja so einer, wo es eher sprudelt. Und dann bin ich gestern so ein bisschen mit dem Auto rumgetuckert und habe so verschiedene Plätze, die ich dann immer mal so ansteuere und denke, weiß nicht. Also Römer wird's nicht. Oh. Und Epheser wird's auch nicht. Na, das ist ja ein Ding, ne? Jetzt fahrt ihr schnell, jetzt gebe ich euch 2 Minuten Zeit, schnell abzuhauen.
Heißt das vielleicht, die Predigt eine neue Zeit bricht an der
Resonanz? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Predigt heißt. So, und was ich dann gemacht habe, ist, mir kamen dann nur so einige Schriftstellen und die habe ich dann einfach schnell zu Hause dann rausgesucht, weil im Auto mache ich nicht mit dem Handy rum. Und das ist jetzt mein Konzept. Ute liebt sowas, ne? Sie sagt immer, ich soll kein Konzept mitbringen. Ich persönlich bereite mich schon eigentlich gerne akribisch vor. Was ich sagen werde, ist gar nicht neu und ist jetzt auch keine große Theologie. Nö, das ist merkwürdig, ne? Was will er denn von uns? Jetzt predigt er auch noch im grünen Sweater, ansonsten im blauen Hemd und jetzt, der verwirrt hier alle. Es ist gar nichts Neues, aber ich möchte euch einfach nochmal ermuntern, erinnern und mich selber auch immer wieder, weil wir in dieser Zeit Ermutigung und Ermunterung einfach immer wieder brauchen. Das griechische Wort für Ermunterung bedeutet oder für Ermahnen bedeutet ja anfeuern. Eigentlich, wenn man das wirklich überträgt ins Deutsche, dann ist es nicht ein Anschiss machen, sondern dann ist es eher anfeuern und sagen, komm, da geht noch mehr, das kommt so aus dem Sport. Und wir fangen 5 Bibelstellen und wir fangen an in Matthäus. Kein Brief von Paulus. Heute kommt gar keine Bibelstelle von Paulus. Was habe ich denn hier stehen? Matthäus 13. Was habe ich geschrieben? 27. Ah ja, alles klar. Nee, es geht. Für mich ist hell genug. Eigentlich müssen wir in 24 anfangen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit es nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit dem Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das ist schon echt ein heavy Gleichnis, was Jesus hier sagt. weil er uns damit lehrt und beibringen möchte, wie das Reich Gottes kommt und wie es nicht kommt. An anderer Stelle sagte Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass du sagen kannst, guck, es kommt dort oder es kommt dort, sondern es sickert in diese Welt einfach hinein. Du kannst es nicht festmachen an einem Ereignis oder sagen, guck, und da bei der Erweckung ist dann Reich Gottes gekommen oder so, sondern es verbreitet sich. Was Jesus aber auch sagt, ist, dass es völlig normal ist, dass wir in einer Zeit jetzt leben, das ist sogar eine Prophetie letztlich, die er hier ausspricht, dass es völlig normal ist, dass wir in einer Zeit leben, wo die Finsternis aufwächst und stärker wird und das nicht ein Zeichen dafür ist, dass die Ernte nicht gut wird. Ja, Jesus sagte, die Qualität der Ernte ist nicht in Gefahr, ich kümmere mich drum, ich werde, wenn die Ernte reif ist, dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann werde ich Arbeiter aussenden und sie werden die Finsternis bündeln, also in Fastchen zusammenbinden und dann verbrennen. Ich kümmere mich. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder sehen, dass diese Erde in Vorbereitung auf eine Ernte ist. Und dass wir ein Volk sind, die nicht einfach nur glauben, dass das Reich Gottes da kommt und dort kommt. Und ich kämpfe dafür, dass es am Arbeitsplatz ist. Ich denke, dass ich so arbeite, dass ich Reich Gottes am Arbeitsplatz lebe, dass ich zuverlässig bin, dass mein Chef weiß, wenn ich den anrufe, der macht auch mal Überstunden und solche Sachen. Ich glaube, das ist wichtig, das ist auch klar. Aber dass uns klar ist, dass diese Erde momentan vorbereitet wird auf eine Ernte. Und eine Ernte kommt nicht dann, wenn das Kraut oder die Weizen grün sind, sondern wenn sie trocken geworden sind. Ich lebe in Liestetal-Heiligenrode und ich gehe jeden Tag, es sei denn, ich bin krank, gehe ich raus über die Äcker, ich beobachte die Landwirte, ich finde das einfach herrlich. Ich liebe auch Traktoren, ich stehe manchmal da und denke, ob ich mal frage, dass ich mitfahren darf. So, ich bin mit meinem Sohn früher immer mit dem Traktor mitgefahren, der ist ja Landwirt, also jetzt nicht mehr, der schult um, aber da sitzt du in diesen Maschinen, ist einfach herrlich. Ne? Aber was ich dort beobachte ist, dass der schöne Weizen, der ist grün, dann denkst du, guck mal, das sieht super aus, bestimmt köstlich, würde aber nicht schmecken. Und dann wird er braun und wird der verdorrt richtig, bei Mais ist es genauso. Und du denkst, ja, was ist denn mit den Bauern los? Ne? Der lässt das Zeug ja hier verrotten. Und er weiß genau, was er macht. Da geht es um den Zuckergehalt in diesen Sachen. Da geht es um die Nährstoffe, das, was da sich heranentwickelt, chemische Prozesse, die in so einer Ehre ablaufen. Und der Bauer weiß ganz genau, was er tut. Und Jesus ist nicht der schlechteste der Bauern. Und er weiß, wann die Völker reif sind. Und er weiß, wann Deutschland reif ist. Und er lässt Dinge geschehen. Und als Christen sind wir so in der Gefahr zu meinen, warum greift Gott nicht ein? Warum tut er denn nichts? Wann geht's denn endlich los? Und ich habe letztens schon mal so ähnliche Sachen gepredigt. Und wir als Christen, wir können so entmutigt sein, wenn wir in die Geschichte gucken oder wenn wir in unser Land gucken, wenn wir in die Politik gucken, in die Gesellschaft gucken, das kann uns so runterziehen. Und Gott möchte aber genau das Gegenteil, dass wir sagen, siehst du, genau das, was passiert, steht in der Schrift. Ich habe gestern Hesekiel gelesen über Israel und das ist total faszinierend, dass du siehst, dass 2500 Jahre vorher ein Mann namens Hesekiel Länder und Völker aufgeschrieben hat, die sich mit Israel anlegen werden. Und genau die sind jetzt dieser Zirkel, der sich um Israel legt. Das sind genau diese Länder, die in der Bibel genannt werden. Das ist total heftig. Und du siehst, das hat er vor 2500 Jahren geschrieben. Gott weiß genau, wie die Zeit läuft und er ist der Herr in dieser Zeit. Und er bereitet dich und er bereitet uns auf eine Ernte vor und er möchte, dass wir diesen Blick wieder ganz neu heben und sagen, ja, es kommt eine Ernte. Es wird eine Ernte geben. Sei nicht entmutigt, wenn du siehst, Mensch, die Finsternis nimmt zu. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat, was passieren wird. Es ist also nicht ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes nicht käme, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes kommt. Ja, weil er ja eben sagt, lass beides zusammen aufwachsen. Wenn du das eine siehst, dann weißt du, ach, das andere wächst auch, ist gerade noch dabei. Ja, wenn der, merkt man, Bauer erklärt, wie dieses Unkraut dort im Weizenfeld heißt, hat mir das mal auseinanderdividiert, ich habe es aber vergessen, wie das Zeug heißt. Sieht aus wie Weizen, du kannst es gar nicht unterscheiden so richtig, aber mit einer Weile, wenn es aufgewachsen ist, dann keimt es an oder dann wächst es anders und dann kannst du sagen, ach, das ist gar kein Weizen. So, also das ist ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes kommt und nicht ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes nicht käme oder Gott irgendwie nicht in Kontrolle ist. Genau das, was in unserer Zeit passiert, hat Gott genau so gesagt. Preist den Herrn. So, jetzt sagt er in Matthäus 24, Matthäus 24 ab Vers 45. Das ist eine alte Übersetzung, das ist die Elberfelder aus den 90ern. Man könnte die Worte heute ein bisschen schöner haben, aber ich habe nun mal diese Bibel. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat? Also um seine Servicekräfte, würde man heute sagen. Um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Und für mich ist das ganz neu, nochmal ganz, also so ein Ansporn geworden, dass ich weiß, ich soll mich als Christ nicht zuerst damit auseinandersetzen, wie, was, wo passiert und ob das alles so läuft, wie ich das gerne möchte oder ob ich das alles verstehe, sondern ich soll als Christ damit beschäftigt sein, die Arbeit des Herrn zu tun. Und der Herr sagt, es gibt einen Maßstab, wie ich dich hinterher dann beurteile, wenn ich wiederkomme. Und das ist, ob ich dich finde dabei, die Dinge zu tun, die ich dir aufgetragen habe. Das ist, was er hier an dieser Stelle sagt, ja, dass wir wirklich Menschen sind, die uns überprüfen, lebe ich für das Reich Gottes, tue ich die Dinge, die Gott gesagt hat, verkündige ich das Evangelium, lehre ich, hier geht es um Speise, also um das Wort Gottes, lehre ich das Wort Gottes anderen Menschen, investiere ich mich oder habe ich aufgehört, etwas zu tun und warte oder bin entmutigt, weil die Zeiten so mager und so trist sind. Jesus möchte, dass du aktiv bist. Er möchte, dass du die Dinge einfach tust, dass du mit deinem Nachbarn ins Gespräch kommst, dass du betest für Leute, dass du mit den Kranken betest, dass du all die Dinge tust, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollen und uns nicht zuerst damit beschäftigen, in welchem Kontext sind wir hier, ist jetzt Erweckung, was möchte Gott tun, ist Scholz der Antichrist und alle möglichen Sachen, ja, sondern dass wir wirklich einfach gesettelt sind und sagen, wir sind hier mit einem Job und den tun wir. Und alles Weitere lassen vom Herrn uns offenbaren, was die Zusammenhänge sind. Ist das jetzt das Ende der Geschichte oder startet jetzt die Geschichte vielleicht auch erst durch? Ja, kommt jetzt das Tausendjährige Reich oder ist es gerade zu Ende gegangen? Lasst uns das mal lassen und uns darauf fokussieren, was möchte Gott, dass wir tun? Und wir sollen Menschen sein, die anderen Speise geben. Also da redet es auch wieder von Jüngerschaft. Ja? Leute nehmen und sagen, ich erkläre dir das jetzt, ich bringe dir das mal bei. Ich merke gerade, wir haben im Jesuszentrum jetzt angefangen, Matthias Jordan, unser Pastor, hat wieder angefangen, die Herrlichkeit Gottes auszurufen. Ja? Wieder zurück zur Gegenwart Gottes und so. Da passieren ein paar sehr, sehr gute Sachen. Und ich saß jetzt am Dienstag mit einer Theologieklasse zusammen, so ich weiß gar nicht, 11 Leute oder so sind es, glaube ich. Und wir haben theologisch ein bisschen erarbeitet, was Herrlichkeit Gottes eigentlich ist und so. Und dann hörst du Leute, die sagen, ja, was der Matthias und was du da immer erzählst, was früher alles war, wo ist denn das? Und dann stellst du fest, Leute haben viele Sachen noch gar nicht erlebt. Und ich habe auch viel erlebt, aber noch viel zu wenig. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber was ich feststelle, ey, wenn wir nicht weitergeben, da saßen auch jüngere Leute, eine Frau 30, also jünger von meiner Perspektive aus. Aber wenn wir nicht Menschen sind, die das weitergeben, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, was wir können, was wir drauf haben. Ich habe denen beigebracht, wie man mit Strongs-Nummern Hebräisch und Griechisch studiert. Das haben die noch nie gehört. Ich könnte gar nicht leben ohne das, weil ich gar nicht wüsste, wie ich in meiner Bibel irgendwie vorwärts kommen sollte. Ich muss doch wissen, was steht denn da überhaupt geschrieben? Was ist denn das? Ich muss doch studieren im Wort Gottes, sonst verstehe ich es doch gar nicht. Ich kann doch nicht einfach nur Hoffnung für alle lesen. Ich muss doch wissen, was sagt das Wort Gottes? Ich habe Furcht vor dem Herrn. Und da habe ich gemerkt, boah, wir müssen Leuten die Dinge beibringen. Die ganz einfachen Basics sind verloren gegangen. Und das kann unsere Generation tun, indem wir sagen, wir geben das weiter an die nächste Generation oder an alle, die das nicht wissen. Ich gebe mein Wissen weiter. Das ist ganz wichtig. Und der Herr sagt, der wird glücklich sein, den ich bei seinem Tun finde. Und das muss unser Maßstab sein und das ist das, was uns antreiben sollte. Schimpfe ich euch an? Ich hoffe nicht. Aber dass wir wirklich Menschen sind, die sagen, lasst uns mal raus aus diesem ganzen geschichtlichen Kontext und was ist hier eigentlich was und immer alles genau bestimmen zu müssen und so. Und einfach wieder in dem Tun sein und diese Dinge einfach tun, von denen Gott gesagt hat, dass wir sie tun. Das wäre ein sehr gut zentriertes Christsein mit Praktik. Gut, preis den Herrn. So, jetzt sind aber manchmal die Sachen so, wir wechseln gleich das Evangelium, manchmal sind die Sachen so, dass du entmutigt bist, ja, oder du sagst, boah, irgendwie, ich hatte es mir auch alles ganz anders vorgestellt, oder, ja, früher habe ich das ja auch gemacht, aber dann irgendwie mit der Zeit bin ich ausgedorrt und irgendwie ist alles anders gekommen, als ich das wollte in meinem ganzen Leben. Irgendwie ist das, was ich gehofft hatte, wie es passieren würde, was passieren würde, nicht eingetreten. Und jetzt sitze ich Lappen hier und denke, ich kann nicht mehr. Und das liegt eben ganz oft daran, dass wir so Vorstellungen haben, wie Gott handeln soll und was er tut und wie er es tut. Und dass wir gedacht haben, ich habe in den 90ern, habe ich einem Freund gesagt, hier, Hanno hieß der, gesagt, in ein paar Monaten siehst du jede Halle in Deutschland, da sitzen die Leute drin, Feuer kommt. Ne? Und was hast du alles erwartet? Ne? Hast gedacht, die Erweckung kommt, ich kaufe mir eine Sporthalle. Ne? und lauter solche Sachen. Und passiert ist gar nichts, würde ich nicht sagen, ne? Aber es ist anders gekommen, als viele von uns das gedacht haben. Und manchmal sind wir dann so, dass wir dann so aus der Schiene gekommen sind, dass wir unseren Spirit verlieren, dass wir unseren Mumm verlieren, weil wir vorher Dinge projiziert haben oder uns dachten, so soll es laufen und dann ist es nicht so gekommen. Ich gebe euch ein sehr prominentes Beispiel aus der Bibel, was mich die Tage, ist jetzt schon ein Weilchen her, wirklich berührt hat, wie Jesus damit umgeht. Und das, wir fangen mal an in Johannes 1, Vers 29, dann gehen wir wieder zu Matthäus zurück. Johannes 1, Vers 29. Ihr schlagt auf und ich trinke dann doch mal was. Johannes 1, Vers 29. Geht um Johannes den Täufer, der angetreten ist. Jesus sagt später von ihm, er ist, wenn ihr es annehmen könnt, der Elia. Das heißt, er hat einen Auftrag, eine nationale Rückkehr zu Gott zu organisieren. Dafür ist er gesandt worden. Er sollte das ganze Volk zur Buße taufen und sollte eine nationale Wiederherstellungsbewegung hervorrufen, wie das Elia auch getan hat. Das war sein Auftrag. Und hier heißt es, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen, also die Rede ist von Johannes dem Täufer, zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube auf dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also das ist das Statement, was Johannes hier jetzt gibt. Ein sehr, sehr starkes, starkes, kraftvolles Statement, dass er eben sagt, das ist nicht irgendjemand. Dieser Mensch, der da jetzt gerade kommt oder der jetzt hier aus dem Wasser steigt, dieser ist der Sohn Gottes. Also ganz klare Offenbarung, ganz klar verstanden. Er sagt interessanterweise, Jesus kannte ich nicht, aber da hat jemand mal zu mir gesprochen, der hat gesagt, geh taufen, mach. Und jetzt war es die gleiche Stimme, die hat gesagt, das ist der Sohn Gottes. Also der hat da wirklich eine Stimme in sich gehört und sagt, den kenne ich nicht, aber den ich kenne, der hat gesagt, das wäre der Sohn Gottes. Das ist eigentlich auch total krass, ne? Wenn man sich das mal so vorstellt. Das ist ja im Alten Bund. So, und dieser Mann, der kommt ins Grübeln. Der ist dabei, einen Dienst zu tun für Gott. Und die Zeiten sind aber sehr ruppig und Israel hat einen jüdischen König, der auch Römer ist, Herodes heißt er. Und das ist jemand, der Menschen umbringt, der, ich glaube, seine Mutter auch umgebracht hat und der total unjüdisch lebt. Und irgendwie kommt Elia, also der Geist des Elia hier mit Johannes dem Täufer, irgendwie kommt er nicht wirklich weiter mit dieser Nation Israel. Ja, sie sind halsstarrig, sie wollen nicht. Irgendwie, einige lassen sich taufen, sicherlich auch viele, aber irgendwie die nationale Bewegung, für die er angetreten ist, tritt irgendwie nicht in Kraft. So, und jetzt sendet er zwei von seinen Jüngern in Johannes 9, Vers 14. Ob das stimmt? Nee, stimmt nicht, weil es Matthäus 9 ist. Deswegen, ich denke, da steht überhaupt nichts davon. Matthäus 9, Vers 14, sorry. So, und jetzt kommt dieser Mann ins Grübeln und jetzt sieht er Jesus mit seinen Jüngern durchs Land ziehen, beobachtet das so eine Weile und dann schickt er zwei seiner Jünger dahin. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Deine Jünger aber fasten nicht. Er sagt, das finde ich ja sehr wundersam. Ich denke, du bist der Sohn Gottes und hast eine Seriosität und eine Ernsthaftigkeit in deinem Dienst. Ich dachte, du möchtest das Reich Gottes aufbauen, so wie ich das auch getan habe. Und selbst die Pharisäer fasten und ihr macht euch eine gute Zeit. Ihr macht Party. Das hat den schon mal sehr erschüttert. Da hat er gedacht, komisch. Ich dachte, wir sind hier dabei, einen Gottesdienst zu tun, etwas für Gott zu bewegen. Wie kann das sein, dass der nicht fastet? Die fasten einfach nicht, das gibt's doch nicht. Du kannst hier an Detailfragen aufhängen, das ist ja schon interessant, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie du rausfindest, ob jemand gar nicht fastet. Dann müsstest du dich ja morgens, mittags, abends treffen, um zu gucken, ob der was isst. Also ich weiß es nicht. Manchmal riecht man's, aber ist ja auch egal. So, und jetzt kommt noch eine andere Stelle und ich bin heute gar nicht lang. Also es sei denn, ich werde jetzt gleich noch lang. Und das ist eine Stelle, die mich wirklich berührt hat. Jetzt ist Johannes der Täufer noch ein paar Jahre unterwegs gewesen und dann hat Herodes ihn eingebuchtet. Wir kennen ja diese Geschichte, dann wurde er ins Gefängnis geworfen. Und das ist echt ein Ende für jemanden, der ausgesandt wurde, eine nationale Erweckung hervorzurufen, eine Bewegung hervorzurufen, im Knast zu enden. Das ist echt mehr Enttäuschung, als 30 Jahre lang nicht die Erweckung gesehen zu haben, die du eigentlich sehen wolltest, oder? Du sitzt jetzt im Knast und du sagst, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich denke, ich bin hier der Elia, der es allen zeigt. Und ich sitze jetzt im Knast. Und weißt du, was so ein Mann durchlebt, der so eine Lebensgeschichte hat, der wird bitter. Garantiert. Das war ja nicht so ein Überflieger. Er sagte, naja, sitze ich halt im Knast, ist doch egal. Und dann musst du überlegen, was der jetzt gerade hier raushaut. In Matthäus 11, ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Kannst du dir vorstellen, was dieser Mann in seinem Herzen durchlebt hat? Vorher hat er noch gesagt, der ist das Lamm Gottes, diese Stimme hat es zu mir gesagt, jetzt sitzt er im Knast, doch scheinbar von Zweifeln zerfressen und sagt, scheinbar ist da gar nichts draus geworden. War alles ein Traum. Das, was ich gesagt habe, das ist der Messias. Keine Ahnung, wer das ist. Ich schicke mal zwei Leute los, die sollen denen mal fragen. Sag mal, bist du der Kommende? Bist du der Christus? Ich dachte das. Das musst du dir mal vor Stoff wechseln. Das ist einer der, Jesus sagt, er ist der größte Prophet, der je gelebt hat. Ja, sitzt im Knast und ist total verzweifelt und sagt, mein ganzes Leben ist völlig anders verlaufen, als ich es erwartet hatte. Und ich bin tief, tief enttäuscht davon. Und ich dachte, wir machen hier richtig was und der da geht rum und fastet nicht mal. Ja? Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt hören wir die Antwort Jesu. Also hier ist ein Mann, der eine bestimmte Vorstellung hatte, ja, ich denke, wir machen jetzt mit Buße und mit Feuerzeichen und mit Zeichen und Wunder und mit großen Sachen, führen wir das ganze Volk wieder zurück zu Jahwe. Ja? Und nichts davon passiert. Die Leute gehen in den Tempel, leben aber römisch, die Römer sitzen überall und machen ihr Ding. Ja, es ist völlig hellenisiert, das ganze Volk lebt, wie man in Griechenland, also heutzutage in der westlichen Welt lebt. Geht Vergnügungen nach, macht und tut, irgendwie der Opferdienst wird so ein bisschen lieblos gemacht. Ja, es gibt keinen Lobpreis im Tempel, weil die Gänge von David, die gibt es gar nicht mehr. Alles total entmutigend und erschütternd, ja, und eigentlich doch sehr vergleichbar zu vielen von uns Christen, die sagen, ich hatte in meinem Leben eine ganz andere Erwartung, als es jetzt passiert ist. So, und mit dieser Frage kommt er zu Jesus. Aber die Frage in seinem Herzen ist eine ganz andere. Der fragt nicht, bist du der Kommende, sondern wie kann es sein, dass du so gut bist und dass du hier rumgehst und ich Sachen höre, dass Kranke geheilt werden und solche Sachen. So, und er schickt zu Jesus und sagt, bist du das? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Also hier sagt Jesus ihm, was jetzt gerade dabei ist, ist Ernte. Es ist nicht, wir machen die Geschichte neu. Es ist nicht national von oben über den König, sondern ich komme von unten in das Volk rein und kümmere mich um jeden einzelnen Menschen und bin dabei, jeden, der das möchte, wiederherzustellen. Jesus ist dort durch das Land gegangen und hat sich um die Einzelnen gekümmert. Er hat sich um die Ernte gekümmert. Er hat gesagt, das sind ganz viele Menschen, denen möchte ich dienen, denen möchte ich helfen. Ich weiß jetzt nicht, wo es steht, da sagt er, Jerusalem, Jerusalem, sagt er hinterher, wie oft, das muss ich dir vorstellen, wie oft habe ich verlangt, dich unter meinen Flügeln zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Das sagt Jesus, der sagt, wie oft war das meine Sehnsucht, euch alle unter meine Flügel zu nehmen. Das ist, was mich bewegt. Mich bewegt nicht nationale Politik zuerst, sondern mich interessiert der einzelne Menschen, der Nachbar, der Mensch nebenan. Und ich bin gekommen, ihn freizusetzen, ihn zu heilen, wiederherzustellen, seine Persönlichkeit wiederherzustellen. Und Jesus ist hier unterwegs. Und der nächste Satz ist die Antwort an Johannes der Täufer. Und da sagt Jesus, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das sagt er, weil er weiß, dass Johannes der Täufer sich geärgert hat. Das ist genau der Zusammenhang. Das ist die Antwort an Johannes. Ne? Dann sagt er den Jüngern, geht wieder zurück und sagt ihm, was ihr seht, dass ich hier gut bin, dass ich Gutes tue, dass ich Menschen wiederherstelle, dass ich dabei bin, eine Ernte vorzunehmen. Ich stelle jetzt nicht das Reich Israel wieder her, ich stelle jetzt nicht das Reich Gottes hier auf die Erde und es ist puff, einfach da und alle sagen, hui, jetzt ist es da, sondern ich bin dabei, einfach von Mensch zu Mensch mich durchzuhangeln und eine Ernte vorzunehmen. So ist, wie Gott unterwegs ist. Und dann sagt er diesen, aber ich kenne ja den Johannes mit seiner Mission, mit seiner Vorstellung. Und deswegen richtet ihm aus, er soll sich nicht an mir ärgern. Das ist echt eine heftige Botschaft, ne, die er dem da jetzt mitgibt. Wo er sagt, ärger dich nicht an mir, sodass du sogar in Sünde fällst oder in Lauheit oder so resigniert bist, weil du dachtest, es käme so, wie du dachtest. Ärger dich nicht an mir, weil ich ein Menschenfreund bin, weil ich ein guter Mensch, ein guter Gott bin, der sich um Einzelne kümmert und ich bin dabei. Und dieses Prinzip, das führt Jesus schon seit 2000 Jahren so durch. Und Menschen sitzen und warten, dass irgendwie große Dinge passieren. Und weil sie nicht kommen oder nicht so kommen, wie wir das vorstellen, lassen wir die kleinen Dinge des täglichen Lebens entmutigt los. Und genau das will Gott eben nicht. Er möchte, dass wir diese kleinen Dinge wie von Jesus erzählen, Jesus verkündigen, mit Menschen beten, einfach Zeuge zu sein, das Reich Gottes zu erwarten, an der Wiederherstellung von Menschen zu arbeiten. Das lassen Christen deswegen weg, weil sie das große Ganze irgendwie erwarten und weil es so finstern ist auf der Erde ist, oder wir meinen, es wäre nur finster, lassen wir diese Dinge, von denen Jesus genau möchte, dass wir sie tun. Und er möchte, dass er uns dabei findet, wenn er wiederkommt. Und das ist eine krasse Botschaft, aber das Herz Gottes ist, ey, ich kümmere mich um einzelne Menschen. Du kannst einen anderen Menschen zum Jünger machen. Das ist wirklich wahr. Ich habe jetzt einen tollen Kontakt. Da ist ein Mann, der sagt, hier, du hast Zugang zum Wort Gottes und ich habe keinen Zugang zum Wort Gottes. Ich beim Bibellesen so sagt mir irgendwie immer nichts. Kannst du mich ein bisschen begleiten? Sag ich, ja. Jetzt machen wir alle 4 Wochen einmal eine Stunde ungefähr dauert. Das ist wirklich fun, das macht richtig Spaß. Dann machen wir WhatsApp-Call. Ich habe mittlerweile WhatsApp. Ja, ich habe irgendwann gemerkt, mit Threema komme ich nicht weit. Also habe ich mich dann runtergelassen und habe jetzt WhatsApp. Gegen meine Überzeugung, aber man braucht es halt. Ne? So, und den begleite ich jetzt und dann lasse ich mir vom Herrn etwas zeigen. Mensch, was könnte denn für den so weitergeben? Und ich bin auf dem Weg zu Edeka und hatte gar keine Zeit, mich auf das Telefonat oder auf dieses Gespräch vorzubereiten. Und der Herr gibt mir so einen Eindruck, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe einfach nur gespürt, da ist ein Reiter, da sitzt jemand auf dem Pferd und der hat so ein Mörderschwert. Und das ist golden und das glänzt richtig. Und der kommt da mit seinem Schwert an. Das nur so gefühlt, ich habe das gar nicht gesehen. Und ich, ja, okay, dann bin ich zu Edeka und so. Und dann ging es auch schon los. Und dann sagte er, ja, ich tue mich so schwer mit Wort Gottes oder sowas. Und dann sage ich, hey, ich hab einen Eindruck für dich. Und dann habe ich ihm das einfach gesagt. Ich sage, und das bist du. Der Herr möchte dich zu so jemand machen, der sagt, ich habe mein Schwert dabei, mein Wort. Und das ging dem so rein, dass er sagte, dass dieses eine Telefonat hat mein Leben total verändert. Das ist total heftig. Dann haben wir noch mal eins gehabt und das hat sein Leben wieder verändert. Ich denke, Mann, das ist so einfach. Das ist so simpel. Dazu muss ich nicht im JCK auf der Bühne stehen, mache ich auch. Aber vor 500 Leuten predigen, das ist geil, das macht richtig Spaß. Also ich habe da jedenfalls echt immer Party. Aber der 1-zu-1-Kontakt, ey, das ist so einfach. Du musst einfach nur sagen, Herr, gib mir irgendwas, ich muss irgendwas haben. Und der Herz gibt dir beim Edeka-Marsch, gibt er dir einen Eindruck, ja, und der verändert ein anderes Leben. Das ist, wie Gott möchte, dass wir unterwegs sind. Dass wir einfach anfangen oder wieder anfangen oder es verstärkt tun, uns in Menschen zu investieren. Und das kann jeder von euch tun, ob alt, ob jung und besonders auch die Männer. Du kannst das wirklich tun, ja. Schieb das nicht alles auf die Frauen, ja. Wenn du heute in Gemeinde guckst, das ist alles voll mit Frauen. Ich liebe Frauen, ne. Aber die Männer, wo sind denn die Männer, die wirklich mal ein bisschen Kraft haben? Und die wirklich sagen, ich habe mein Wort gelesen. Erzähl mir nichts über dieses Leben. Das steht in der Bibel. So Leute brauchen wir. So, und dann kannst du einfach in diesen kleinen Dingen Reich Gottes aufbauen. Und das ist Jesus-Style. Weil Jesus hat das auch so gemacht. Ja, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wer nicht resigniert da sitzt und sagt, es ist alles anders gekommen, irgendwie macht es auch keinen Spaß mehr, sondern der einfach sagt, hey, eigentlich ist das unerheblich, ob es gerade Spaß macht. Ich tue die Sachen eben einfach weiter, weil ich will definitiv ein Mensch sein, der dabei gefunden wird, diese Dinge zu tun, wenn der Herr wiederkommt. Das ist der Maßstab, den Jesus in der Bibel für uns Christen legt. Fang einfach an, die Dinge zu tun, ja, Wort Gottes zu verkündigen. Zieh dich nicht zurück, sei kein Mensch, der nichts tut, der nur für sich selber Losungen liest und dann einen Bibelfilm guckt und konsumiert, sondern sei jemand, der einfach weitergibt, der sagt, hey, ich suche mir jemanden, ich finde schon jemanden, der irgendwie Junge hat und das, und wenn ich denke, ich habe wenig, dann gebe ich wenigstens das weiter, ja, wie der Junge mit den 2 Fischen oder waren es 3, ja, einfach investieren, einfach bereitstellen, so, und dann merkst du, dass Gott total Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Und dass er eben nicht sagt, ja, ich bin hier der größte König aller Zeiten und ich werde jetzt erstmal mir mein Volk zubereiten, sondern dass er eben sagt, ja, ja, diese Dinge, klar, wäre schon schön, aber mich interessiert der einzelne Mensch. Und den will ich heilen. Und den will ich wiederherstellen. Und den will ich freisetzen. Und das ist ein ganz anderer Mindset, den Jesus in seinem Herzen hatte, dass er sogar dem Johannes der Täufer sagt, ärgere dich da nicht dran. Also bin ich unterwegs und das ist mein Herz. Und so werde ich auch weiterarbeiten. Und das ist, wie Jesus über diese Dinge halt denkt. Lesen wir nochmal Matthäus 24 zum Schluss. Matthäus 24 ist natürlich hinter 11. Und da bin ich auch schon fertig. Heute mal ein bisschen anders, ne? Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Servicekräfte gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Preis den Herrn. Herr, und ich bete, dass du uns, dein Volk, Herr, wieder ganz neu ermutigst, Herr, wirklich uns im Kleinen, in den Details unseres Lebens zu betätigen, Herr, wirklich die Dinge zu tun, die simpel, die klein sind, die einfach sind und zu wissen, das ist dein Herz, Herr. Du verachtest diese Dinge nicht, sondern du liebst jeden einzelnen Menschen und du möchtest, dass jeder versorgt wird, dass jeder deiner Diener, deiner Servicekräfte, deiner Menschen Speise bekommt, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns lehrst, Herr, nicht auf die großen Kontexte nur zu achten, die wir dann doch nicht verstehen, sondern uns wirklich in unserer Nachbarschaft, in unserer Arbeitswelt, da, wo wir unterwegs sind, in unserer Familie zu investieren und wieder ganz neu, wenn wir es vergessen haben zu tun, Herr, anfangen, im Reich Gottes vorwärts zu bringen, zu beten für Menschen, zu beten für Errettungen, wirklich zu prophezeien über ihn, einzelne Menschen zu nehmen und zu sagen, komm, ich bin eine Zeit an deiner Seite, ich begleite dich, ich helfe dir, einen Schritt zu wachsen. Herr, dass wir diese Dinge tun und nicht zur Seite legen, weil wir uns auf den großen Kontext fokussieren wollen, den wir nicht verstehen können, Herr. Ich bete, dass du uns wirklich zurückrufst zu den kleinen und praktischen Dingen, und das tust du ja auch schon. Und dass du uns auch hilfst, Herr, ganz neu nochmal durchzustarten, mit Glauben auch hier für diese Region, Herr, dass jeder Mensch etwas von dir bekommen kann, Herr, weil du reichlich austeilst, weil du nicht hier über die Politik irgendwie Nordhessen alleine verändern willst, sondern über jeden einzelnen Menschen, Herr. Du bist ein Gott, der in der Küche birgt, Herr. Danke, Jesus, dass du aktiv bist und dass wir dich erleben werden in unserem Landstrich hier, weil du von Mensch zu Mensch, von Tür zu Tür gehst, Herr. Wir ehren dich dafür. Und ich rufe wirklich dein Volk dort hinein und bete, dass wir stärker und stärker werden, Herr, und wirklich unsere Dörfer und unsere Kommunen hier erreichen, Herr, irgendwie. Danke, Heiliger Geist, dass du das aufbrichst und dass das anfängt zu geschehen, Herr. Und es ist ja auch schon dabei. Amen.